Bewertungen und Meinungen. Was ist eine Tatsache und was nur eine Bewertung?
Wie bereits gesagt wurde, ist die Tendenz des Bewertens ein wichtiger Stolperstein, über den es sich lohnt, ein weiteres Mal genauer nachzudenken. Dabei ist eine Bewertung dadurch gekennzeichnet, dass der Fokus auf einen Pol gelegt und so getan wird, als wäre die andere Seite inexistent. Durch das Bewerten fallen wir automatisch ins Polarisieren. Unser Verstand teilt blitzschnell und oft auch unbewusst in richtig oder falsch und gut oder schlecht. Es ist ein Ausdruck unserer subjektiven, begrenzten Wahrnehmung. Machen Sie einmal einen Test. Nehmen wir an, es ist sommertags bei 30 Grad. Wie würden Sie diesen Tag beschreiben, ohne ihn zu bewerten, also nur die Fakten benennen? Die meisten geben eine Antwort wie schön und warm. Doch impliziert dies bereits eine Bewertung, denn ob man etwas schön oder nicht schön findet, hängt von subjektiven Wertmaßstäben ab. Für den einen sind 30 Grad ideal, für den anderen ist es zu heiß. Jemand, der 3 Monate in der Wüste bei 45 Grad gelebt hätte, empfände diese 30 Grad vielleicht sogar als relativ frisch. Sobald wir also Adjektive wie schön, gut, schlecht, optimal verwenden, handelt es sich immer um subjektive Empfindungen und somit Bewertungen. Tatsachen wären lediglich meteorologische Beschreibungen wie Gradzahl, Bewölkungsverhältnisse, Windrichtung oder Luftfeuchtigkeit. Übertragen wir dies nun einmal beispielhaft auf eine Situation, wie sie vielleicht in Ihrem Leben vorkommen kann. Nehmen wir an, Sie gewinnen ein Tennisturnier. Ist dies nun gut oder schlecht? Die meisten geben hier als Antwort natürlich gut. Doch auch das Gute hat in sich einen Gegenpol. Wer nämlich gewonnen hat, produziert automatisch auch Verlierer, also einen Schatten. Zudem steht derjenige, der einmal gewonnen hat, unter dem Druck, den Standard zu halten. Und selbst wenn er sich noch verbessert, ist die Freude darüber sicher nicht so groß wie beim ersten Sieg, weil man dies ja sozusagen von ihm erwartet. So sehr wir einen Sieg in welcher Disziplin auch immer anstreben, ist die Situation aus ganzheitlicher Sicht also immer neutral, da sich positive und negative Energien gegenseitig ausgleichen. Doch wie sieht es aus, wenn ein Erdbeben oder ein vergleichbares Unglück geschehen ist? Wie ist dies einzustufen? Die meisten Menschen sehen hier wieder allein den negativen Aspekt, obschon es nach dem Prinzip der Polarität auch einen positiven geben muss. Einmal abgesehen davon, dass solche natürlichen Ereignisse sich selbstredend nicht danach richten, wie wir sie einstufen könnten, soll an dieser Stelle kein Leid bagatellisiert oder auch nur relativiert werden. Dennoch entstehen beispielsweise auch neue Chancen. Man wird sich wieder bewusster über die Werte im Leben, man baut Neues auf, es wächst ein neues verbindendes Gefühl der Gemeinschaft und dergleichen mehr. Nun mögen wir mit unserer begrenzten Einsicht abwägen und sagen, dass all diese zum Teil hypothetischen Vorteile das tatsächliche Leid nie und nimmer aufwiegen könnten. Doch einmal davon abgesehen, dass wir bei Katastrophen solcher Art nur eingeschränkt oder gar keinen Einfluss nehmen und lediglich versuchen können, irgendwie damit umzugehen, etwa durch das Ergreifen von sinnvollen Präventivmaßnahmen, wie die schlichte Nichtbesiedelung besonders erdbebengefährdeter Regionen, bleibt uns nichts anderes übrig, als auf die Gültigkeit der als sicher erkannten Prinzipien zu vertrauen und auch hier davon auszugehen, dass die Situation im holistischen Sinne durch ein Gleichgewicht aller beteiligten Kräfte gekennzeichnet ist. Dennoch sehen wir hier nur das Negative und halten diese Einschätzung für objektiv, für allgemeingültig. Wir wissen zwar, dass alles weder nur gut noch nur schlecht ist, dass es immer auf den Standpunkt des Betrachters ankommt. Doch wo soll bei einer Krise, einem Problem oder einer Angst das Positive sein? Nach dem Polaritätsprinzip ist dies genau der springende Punkt. Es ist die Aufgabe eines Problems, einer Angst oder einer Krankheit, den Menschen auf den verdrängten Pol hinzuweisen, um ihn zu veranlassen, etwas Positives zu initiieren. In unseren Seminaren bitten wir die Teilnehmer, eine solche Herausforderung anzunehmen und mittels Intuitionstechnik zu erforschen, was die positive Seite an einer Krise sein könnte und den anderen Pol zu erkennen. Jedes Mal gibt es dann nach einer Weile regelrechte Aha-Erlebnisse und kostbare Schätze werden entdeckt, sodass danach keines der Probleme nur noch negativ eingeordnet, sondern eher differenziert betrachtet wird.
Weniger bewerten und zur Liebe finden.
Gute Bewertungen hier, schlechte Bewertungen da. Alle Menschen haben ihre Parameter, anhand deren sie die Eindrücke ihres Alltags unwillkürlich einordnen. Und doch möchten sich die wenigsten ihr Bewertungsverhalten eingestehen, insbesondere dann, wenn die Urteile negativ sind und nach landläufiger Meinung in die Kategorie der Voreingenommenheiten fallen könnten. Derzeit lässt sich sogar ein regelrechter Anti-Bewertungstrend feststellen. Dabei gibt sich ein Großteil der westlichen Bevölkerung extreme Mühe, nach östlichem Vorbild, wie sie es verstehen, nicht mehr zu bewerten bzw. nicht mehr zu urteilen. Gerade in spirituellen Kreisen meinen viele, dass man als Person, die an ihrem Bewusstwerden arbeitet, als erstes das Bewerten eliminieren müsse. Dies, um sozusagen egofrei zu werden. In diesem Zusammenhang werden östliche Philosophien leider oft falsch interpretiert. Unmerklich wird nämlich mit der Absicht, nicht bewerten zu wollen, das Bewerten als etwas Schlechtes angesehen. Übersehen wird dabei einmal mehr, dass bereits dem Ziel, nicht mehr bewerten zu wollen, eine urteilende Absicht zugrunde liegt, nämlich das Verurteilen des Bewertens, das nun einfach mal zum Menschsein dazugehört. Wir haben an früherer Stelle bereits eine erste Idee von diesem Paradoxon erhalten. Das Prinzip, dass alles eins ist, manifestiert sich immer mehr im Bewusstsein unserer Gesellschaft. Doch gerade wenn man sich mit der Idee des Einsseins identifiziert, veranlasst dies merkwürdigerweise den menschlichen Verstand, dieses Prinzip zu bewerten. Unser Intellekt betrachtet nämlich jede Situation aus der Sicht des Getrenntseins und muss sich de facto also auch einen Gegenpol zur Einheit vorstellen, was von der Logik her nicht funktioniert. Das Wort Urteilen sagt bereits aus, um was es geht. Es teilt den Ursprung. Die logische Schlussfolgerung des Verstandes ist automatisch, dass Bewerten nicht in Ordnung ist. Obschon unser Verstand das Prinzip der Polarität, die Tatsache, dass alles eins ist, kennt, bewertet er es dennoch. Ist es also richtig, dass alles eins ist? Falls ja, wäre es demnach falsch zu bewerten. Durch den Versuch, eine Antwort auf diese Fragen zu finden, lässt sich erkennen, dass es in unserem individuellen Sein gar nicht denkbar ist, nicht zu bewerten. Machen wir uns also nicht spiritueller, als wir sind.
Das Denken ist entscheidend.
Unser Denken bestimmt unser Leben. Wenn wir bewusst positiv denken und bewerten, sollten wir also auch Positives anziehen. Doch was passiert mit all den unbewussten Gedanken, die ja bekanntlich den Großteil unseres Denkens ausmachen? Gemäß dem Gleichgewichtsprinzip sucht sich die Natur automatisch einen Ausgleich zwischen den Polen. Wenn nun also unser bewusstes Denken ausschließlich auf positive Gedanken fokussiert ist, müssen wir automatisch die ganzen gegenpoligen negativen Gedanken, die rein vom Prinzip her auch vorhanden sein müssten, großzügig ausblenden, negieren und verdrängen. Wenn wir diese negativen Gedanken nicht bewusst wahrnehmen, sind sie, wie gesagt, rein energetisch gesehen dennoch vorhanden. Denn wie beim Prinzip der Polarität erklärt wurde, tritt ein Plus nie ohne ein Minus auf und umgekehrt. Wer also immer wieder nur den einen Pol betont und damit polarisiert, wird automatisch Energie in diesen Pol geben. Damit schafft er unvermeidlich ein Ungleichgewicht und der andere, nicht beachtete Pol, will wieder für Ausgleich sorgen. Dies wiederum aktiviert das Naturprinzip, das einen entsprechenden Resonanzkörper anzieht, der das Defizit kompensiert. Konkret bedeutet dies, dass auch jemand, der zu stark dem Optimismus verfallen ist, polarisiert und damit einseitig denkt. Er verdrängt den negativen Pol, den er nicht annehmen kann. Und weil auch hier ein Ungleichgewicht entsteht, muss dieser negative Teil sich im Leben immer wieder bemerkbar machen. Zum Beispiel zieht so ein Optimist oft negative Situationen an. Oder er zieht pessimistische Menschen an, die ihm offenkundig nicht gut tun und so weiter. Da dieses Negative mit größter Wahrscheinlichkeit vom Optimisten gleich wieder verdrängt wird, wird das Ungleichgewicht immer größer, bis es eines Tages zum Knall kommt. Es geht also um ein Gleichgewicht der Gedanken. Man muss als Optimist nicht pessimistisch werden, aber sich bewusst werden, dass es auch einen anderen Pol gibt. Genauso muss man sich als Pessimist bewusst werden, dass es auch einen anderen Pol gibt und nichts im Leben nur negativ ist.
Der Optimist verdrängt das Negative.
Der jung dynamische Unternehmer Rainer, der nach außen hin sehr erfolgreich wirkt, hat entschieden, durch und durch Optimist zu sein. Er ist überzeugt, dass ihm nach seiner Meinung negativ denkende Menschen nicht gut tun, was dazu führt, dass er Mitarbeiter, die unzufrieden und kritisch sind, meidet, aus seinem Gesichtskreis bannt oder einfach aus seinem Unternehmen entlässt. Alles, was im Außen negativ zu sein scheint, wird unverzüglich aus dem Alltag eliminiert. So entsteht, wie beschrieben, automatisch ein großes energetisches Ungleichgewicht. Wie könnte sich diese Disbalance wohl ausgleichen? In unserem Beispiel zog der optimistische Unternehmer eine Ehefrau an, die überdurchschnittlich ängstlich ist. Im Gegensatz zu ihm stellt sie sich selbst immer wieder in Frage. Auch unter seinen Kindern findet sich eins, das stellvertretend für ihn den Gegenpol des Negativen lebt und mit dem er einfach nicht klarkommt. Sein Nachbar ist für ihn der sprichwörtliche Herr Mötzli, der ständig an allem etwas auszusetzen hat. Des Weiteren verkrachte sich der optimistische Unternehmer mit seinen Geschwistern, denn diese leben ebenfalls den Gegenpol zu ihm. Um sich nicht weiter mit der negativ denkenden Verwandtschaft auseinandersetzen zu müssen, hat der Unternehmer einfach den Kontakt zu seiner Ursprungsfamilie abgebrochen. Er selbst ist davon überzeugt, dass so alles in bester Ordnung wäre und gaukelt sich vor, dass sein Glaubenssystem immer wieder bestätigt würde. Er merkt nicht, wie das Leben für die Menschen in seinem Umfeld alles andere als in Ordnung ist, was natürlich auch auf ihn zurückfällt.
Der Pessimist verdrängt das Positive.
Ein ebensolches Ungleichgewicht, nur mit umgekehrten Vorzeichen, herrscht bei einem eingefleischten Pessimisten. Das Beispiel von Theodor, einem anderen sehr erfolgreichen Unternehmer, zeigt dies sehr klar auf. Er ist finanziell unabhängig und sehr effizient, obwohl er von Natur aus Pessimist ist. Er ignoriert quasi instinktiv alle Ereignisse, die ihm irgendwie positiv zu sein scheinen. Er sieht in allem nur das Schlechte, Gefahren, Ärger und Schmerz. Trotzdem hat er es zu einem der erfolgreichsten Unternehmer weltweit geschafft. Dumm ist nur, dass er sich über seinen Erfolg gar nicht freuen kann. Im Unterschied zum optimistischen Unternehmer, der stolz auf das ist, was er erreicht hat, ist der Pessimist vollkommen bescheiden und versucht, seine Meriten und seine Güter sogar zu verbergen. Und dies, obwohl oder weil sein Vermögen das des Optimisten in unserem Beispiel um das 400-fache übertrifft. Oft kann ein Pessimist seinen eigenen Erfolg gar nicht entsprechend würdigen und genießen, weil er in jeder Suppe ein Haar entdeckt. So findet auch er stets eine Bestätigung für die Richtigkeit seiner Auffassung, die sich dadurch immer noch mehr zementiert. Der Grund, warum er dennoch so erfolgreich geworden ist, liegt wieder in einem Gegenpol. Es ist sein innerer Antrieb. Denn er wollte endlich mal etwas Positives und Erfolgreiches erleben. Dies motivierte ihn, Höchstleistungen zu bringen. Interessant ist, dass sowohl der optimistische als auch der pessimistische Unternehmer große Angst hat, sein Vermögen zu verlieren. Der Unterschied liegt sozusagen zwischen den Polen. Der Optimist gesteht sich nur ungern seine Angst ein, er verdrängt sie lieber und überschreibt sie mental mit etwas Positivem. Der Pessimist ist sich seiner permanenten Angst sehr bewusst. Das führt dazu, dass er alles Erdenkliche tut, um den Verlust, von dem er weiß, dass er immer wieder mal eintreten kann, möglichst in Grenzen gehalten wird. Der eine fokussiert sich auf seinen Erfolg und blendet den Misserfolg aus. Der andere, der bereits zu den erfolgreichsten weltweit gehört, fokussiert sich auf diejenigen, die noch mehr haben als er und blendet seinen Erfolg aus. Welche Haltungsweise ist nun also die bessere? Gemäß Gleichgewichtsprinzip ist weder das Leben des Optimisten noch das des Pessimisten besser oder schlechter. Beide erfahren im Lauf der Jahre in etwa gleich viele positive wie auch negative Ereignisse. Durch ihre beschränkte Sichtweise beleuchten sie einfach nur die gegenteiligen Pole. Doch die Grundangst, welche beiden stark im Nacken sitzt, ist vergleichbar groß.
Die irdische und die spirituelle Sichtweise.
Wenn wir in unserer beschränkten Wahrnehmung jedes Mal, da wir etwas als gut oder schlecht bewerten, die andere Hälfte der Angelegenheit, den Schatten, verdrängen bzw. verleugnen, fällt uns dies interessanterweise überhaupt nicht schwer. Es passiert einfach und automatisch. Die wertfreie Polarität des Einsseins wird im Moment des Bewertens wie selbstverständlich ignoriert. So kommt es, dass sich selbst Menschen, die sich ausgiebig mit dem Thema beschäftigt haben, im alltäglichen Leben schwer tun, das Wissen um die Einheit und Sinnhaftigkeit allen Geschehens praktisch anzuwenden. Die Bewertung, die gleichzeitig auch eine Teilung der Einheit impliziert, gibt dem genialen, jedoch begrenzten Werkzeug des Intellekts Sicherheit. So gesehen bewegen wir uns mit unserer Wahrnehmung ständig zwischen zwei Ebenen. Es handelt sich dabei um zwei sich gegenüberliegende Betrachtungsweisen. Einerseits ist da die dualistische, irdische, limitierte Perspektive. Andererseits ist da die übergeordnete, ganzheitliche, spirituelle Sichtweise, der zufolge alles eins ist. Wenn wir uns nun zwischen den beiden Perspektiven entscheiden müssten, hätten wir wieder keine Chance, denn beide bedingen sich einander. Dies wäre ja erneut eine exklusive Entweder-oder-Denkart. Es geht vielmehr darum, Bewusstsein in die beiden gegensätzlichen Sichtweisen hineinzubringen. Dies ist nur möglich, indem wir ganzheitlich nach beiden Sichtweisen leben und durch unser Bewusstwerden allmählich unsere Balance zwischen den Polen wiederfinden. Durch das bewusste Leben beider Pole werden wir ihnen gleichermaßen gerecht, behandeln sie wie Bruder und Schwester, Wissenschaft und Spiritualität interagieren gleichberechtigt. Die Lösung ist wie so oft kein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl als auch.
Der erste Schritt in die Freiheit ist, wertfrei anzunehmen, was wir bewerten, und damit für einen Augenblick zum bedingungslosen Beobachter zu werden. Thomas Frey.
Vom Verurteilen des Bewertens in das Bewusstsein der Liebe.
Doch wie kann man nun beide Seiten in der Praxis leben? Am aufrichtigsten und damit besten wird es sein, wenn man sich eingesteht und es zulässt, dass man trotz Kenntnis der Einheit allen Seins und der Gleichberechtigung aller Elemente immer wieder dazu neigt, Wertungen vorzunehmen. Diese Zuordnungen können uns Orientierungshilfe sein und sie entsprechen unserer menschlichen Natur. Wenn das Bewerten etwas Falsches wäre, dann wäre es zwangsläufig auch falsch, ein Mensch zu sein. Vielleicht geht es absurderweise ja nur darum, wertfrei bewusst zu werden, dass wir uns schuldig fühlen, weil wir gerade bewerten und damit die Illusion nähren, vom großen Ganzen getrennt zu sein. Mit oder ohne schlechtes Gewissen sozusagen wertfrei anzunehmen, dass wir werten. So wäre es möglich, ein Gleichgewicht zwischen den beiden unterschiedlichen Sichtweisen zu ermitteln. Dies wäre einer der Wege, die uns allmählich immer mehr ins Bewusstsein der Liebe führt. Die Schwingung zwischen den Polen, die so oft missverstanden, aber dennoch bedingungslos und allgegenwärtig ist. Egal wie ausgeprägt das spirituelle Bewusstsein eines Menschen auch sein mag, er ist und bleibt immer noch ein Vertreter seiner Spezies. Und der Homo sapiens unterscheidet sich unter anderem nun einmal gerade durch seinen Intellekt von den Mitgeschöpfen auf seinem Planeten. Es geschieht daher auch bei spirituell Orientierten immer mal wieder, dass das wertende Denken ihr Dasein dominiert und sie sich nur in einer Richtung orientieren. Wenn dies der Fall ist, fühlt man sich unterschwellig von der Einheit getrennt. Aus diesem Grund nimmt man dann die Spannung zwischen den Polen, die wir auch als Liebe definiert haben, nur so selten bewusst wahr. Meistens nur dann, wenn das eigene System ausgeglichen ist. Das heißt, wenn unser Körper, insbesondere die Gehirnhälften, physisch und emotional im Einklang sind. Wer sich, wenn auch nur für kurze Zeit, im Bewusstsein der Liebe befindet, der hat in diesem Zustand sozusagen automatisch Verständnis für alles. Er verurteilt nicht, was jemand anderes oder er selbst tut. Er erwartet nichts und fragt sich auch nicht, ob das, was ein anderer tut, in Praxis eine negative Auswirkung hat oder nicht. Man beobachtet sozusagen von Wolke 7 aus alles wertneutral. Das Ideal der Liebe ist eben bedingungslos und wertfrei. Dieser Zustand ist vor dem Hintergrund unseres Alltags im Hier und Jetzt jedoch nicht als Dauerlösung sinnvoll, denn dann fehlte das Moment der Erfahrung, das nur aufgrund der Polarität möglich ist. Wir würden uns in diesem hypothetischen Zustand nur noch in einem Neutrum unserer Wahrnehmung bewegen und ohne Verstand einfach nur noch sein, ohne dabei die Erfahrung des Menschseins machen zu können. Vielmehr geht es darum, diese mehr oder weniger kurzen Sequenzen des Bewusstseins der Urschwingung, die eine Art Erleuchtungsaugenblicke sind, zu erfahren und wertzuschätzen, um aufgetankt mit jener speziellen Energie wieder im dualen Leben anzukommen und seine Erfahrungen in der menschlichen Realität machen zu dürfen. Die Kunst liegt darin, mit beiden Perspektiven zu jonglieren. Wer bewertet, sieht in dem Augenblick nur einen Teil der Ganzheit. Wer sich an die Liebe erinnern möchte, die immer allgegenwärtig ist, sollte sich in dem Moment stets wieder die Ganzheit bewusst machen. Diese Ganzheit erkennt man, indem man jedes Mal bei einer Bewertung auch den anderen Pol in Betracht zieht, selbst wenn er nicht unbedingt offensichtlich ist. Dies ist ein Training, zu dem sich im Alltag sehr viele Gelegenheiten bieten. Wenn Sie beispielsweise etwas als negativ erfahren, versuchen Sie auch den positiven Aspekt zu ermitteln. Wenn dies nicht auf Anhieb gelingt, dann lassen Sie nicht locker und beschäftigen Sie sich zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal mit der Angelegenheit. Und wenn es Ihnen auch dann nicht gelingt, dann können Sie sich auf Ihr Wissen verlassen, dass es diesen positiven Aspekt geben muss und die Dinge so annehmen, wie sie eben gerade sind. Dies bedeutet natürlich nicht, dass man in Lethargie verfallen soll und bei dem, was als negativ und schädlich erkannt wird, sollte man auch eine Änderung anstreben. Sofern und soweit dies möglich ist. Es gilt jedoch, ein Gespür für den übergeordneten Sinn zu entwickeln, der auch scheinbar ausweglosen Situationen innewohnt, ohne sie bagatellisieren oder gar schönreden zu wollen.
Die Liebe wertet nicht und nimmt bedingungslos an, was ist. Was der Mensch von Tieren lernen kann.
Dass außer vom Menschen in der Natur keine moralischen Wertungen vorgenommen werden, durften wir vor allem auch an unserer Hündin Choya beobachten. Sie ist eine der eindrücklichsten Lehrer in unserem Leben. Sie war es eigentlich, die uns die Idee von der Polarität und der Einheit anschaulich vorgelebt hat. Denn durch die Beobachtung ihres Verhaltens und die Beschäftigung mit dem Wesen der Hunde in Kombination mit der eigenen Intuition konnten wir die wichtigsten Zusammenhänge plastisch erkennen. ein Tier, wie übrigens auch ein neugeborener Mensch, lebt zwar in der Polarität, nimmt diese jedoch nicht als etwas Getrenntes in Form von zwei Polen wahr, sondern als Einheit. Beide kennen nur das Hier und Jetzt. Es gibt kein Gestern und auch kein Morgen, sondern nur den Augenblick. Ein Gefühl des Wartens existiert nicht, da es kein Verständnis für Zeit gibt. Es existieren keine Bewertungen, noch wird irgendwas persönlich genommen. Wenn nun ein Hund beispielsweise für einen kurzen Moment seinem Trieb folgt oder in eine Aggression kommt, dann könnte man meinen, er falle für einen Augenblick aus seinem Gefühl für die Einheit heraus. Das trifft aber keineswegs zu. Selbst während des Triebverhaltens hat ein Tier keinerlei Verständnis von Polarität, obwohl es diese braucht, um zu leben. Es passiert auch oft, oder sagen wir fast immer, dass Haustierbesitzer ihre Lieblinge vermenschlichen und ihnen Charakteristika unterstellen, die einen Menschen kennzeichnen können, die aber für ein Tier so niemals zutreffend sind. Ein Tier ist nicht eifersüchtig, wie wir es beim Menschen kennen. Wenn wir diesen Eindruck haben, dann ist das Tier lediglich verunsichert, wenn da ein neuer Mitspieler hinzukommt. Es sehnt sich nicht, wie so oft geglaubt, nach seinem Besitzer. Es ist lediglich auf ihn sensibilisiert. Und wenn er nicht da ist, dann kann es sein, dass es irritiert ist. Ein Tier reflektiert sich nicht wie ein Mensch und bemitleidet sich selbst auch nicht. Ein Tier fühlt zwar Freude, Angst und Schmerz, doch im Unterschied zum Menschen bewertet es diese Gefühle nicht. Freude ist nicht besser als Angst. Sie hat lediglich eine höhere energetische Frequenz, was vom Menschen sofort als besser bewertet wird. Dies ist für manchen Katzen- oder Hundebesitzer enttäuschend zu hören, möchte er doch gern glauben, dass ihn sein Tier liebt. Dem ist auch so. Jedes Tier, jedes Baby liebt. Im Unterschied zum erwachsenen Menschen bewerten sie diese Liebe jedoch nicht. Die Wertfreiheit und Einheit, die Tiere und Babys ausstrahlen, macht sie für viele Menschen dennoch so attraktiv. Sie spüren die Bedingungslosigkeit des Einsseins und sehnen sich danach, einen ähnlichen Zustand des Glücks zu erreichen.
Die Wahrnehmung eines Tiers findet im Hier und Jetzt als Einheit statt.
Die Verbindung von Tier und Mensch ist wiederum weder gut noch schlecht. Sie ist aus energetischer Sicht einfach wertfrei und bedingungslos. Wenn ein Hundebesitzer sagt, der Waldi braucht mich, ohne mich ginge er ein, dann entspricht dies seiner Wunschvorstellung, die er auf das Tier projiziert. Doch die Natur ergänzt sich, macht sich nicht wie der Mensch abhängig. Selbstverständlich wird ein Tier durch das Zusammenleben mit einem Menschen auf ihn sensibilisiert und oft entsteht dadurch eine Bindung, was aber aus seiner Sicht keine individuelle Abhängigkeit bedeutet. Wenn der Besitzer nun plötzlich nicht mehr da ist, wird das Tier in erster Linie verunsichert sein, doch es vermisst seinen Besitzer nicht so, wie wir dies vom Menschen in einer ähnlichen Situation kennen. Denn vermissen bedeutet in der Wahrnehmung nicht mehr im Hier und Jetzt zu sein. Und das ist einem Tier naturgemäß völlig fremd. Das Tier bewertet den Besitzer nicht mehr oder weniger als sonst eine Person. Auch ein Baby bewertet seine Mutter nicht als besser oder schlechter im Verhältnis zu anderen Menschen. Aufgrund der Fürsorge entwickelt es einfach eine starke Bindung zu ihr, was jedoch nichts mit einer Bewertung in unserem Sinne zu tun hat. Erst mit der Zeit entwickelt sich das Gehirn des Babys und nach bildet sich der Intellekt beim Kind aus. Doch bis es soweit ist, lebt es in seiner Bedingungslosigkeit. Seine Wahrnehmung ist einheitlich und in dieser Hinsicht wertneutral. Anders beim erwachsenen Menschen. Spielt er beispielsweise mit einem Hund und wird dabei von diesem verletzt, dann macht er automatisch den Hund für seine Verletzung verantwortlich. Nicht selten wird der Mensch sogar wütend auf ihn. Im besten Fall leckt der Hund jedoch kurz die Wunde, um gleich darauf mit wedelndem Schwanz wieder zum Spielen bereitzustehen. Der Hund nimmt zwar die Emotion des menschlichen Ärgers wahr, ordnet diese aber nicht in wie auch immer geartete moralische oder ethische Kategorien ein. Er nimmt die Emotion in diesem Sinne wertfrei auf. Auch wenn der Besitzer schimpft und das Tier dann kuscht, ist es lediglich instinktiv darauf sensibilisiert, dies zu tun. Es reflektiert aber nicht, dass es etwas falsch gemacht hat, da es die Bewertung falsch in unserem Sinne nicht kennt. Emotionen nimmt es wertfrei auf, egal ob es Emotionen der Wut oder der Freude sind. Sie signalisieren ihm lediglich, dass ein bestimmtes Verhalten seinerseits erwünscht bzw. dem Rudel zuträglich ist und ein anderes nicht. Auch muss die Reaktion des Hundebesitzers auf ein so verstandenes Fehlverhalten seines Lieblings unmittelbar erfolgen, denn ein Tier ist niemals in der Lage, eine zeitversetzte Strafe ursächlich mit einem Verhalten in der weiteren Vergangenheit in Verbindung zu bringen. Beim Neugeborenen wird ebenfalls oft der Fehler der Projektion gemacht. Wenn ein Baby schreit, hat es immer einen Grund dafür. Es macht dies nicht, weil es den Eltern auf den Nerv drücken möchte. Immer wieder gibt es jedoch Eltern, die das Geschrei persönlich nehmen und das Kind dann für ihren Missmut verantwortlich machen. Die Natur bewertet grundsätzlich nicht, noch nimmt sie irgendwas persönlich. Keine Pflanze und kein Tier würden auf die Idee kommen, einem hellen Aspekt mehr Wertigkeit beizumessen als einem dunklen.